Sattelgeflüster ist der Podcast, der dich mit Klarheit zu einem passenden Sattel führt. Du erfährst hier alles über die Sattelpassform, die Pferdeanatomie und wie das Ganze natürlich auch zusammenspielt mit dem Reitersitz. Dieser Podcast wird von und mit Katrin Bösen produziert. Ja, das bin ich. Viel Spaß beim Hören und ganz viel Erfolg beim Lernen und Ausprobieren. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zurück beim Podcast Sattelgeflüster. Ja, ich habe es natürlich wieder nicht geschafft, die letzten Wochen aufzunehmen, aber ist egal. Ist wirklich egal. Ich möchte euch ein paar Worte erzählen. Ich möchte das Sattel-ABC mit in den Podcast integrieren. Einige von euch haben es vielleicht auf Insta schon mitbekommen. Mir geht es darum, das Sattel-ABC wieder zu beleben. Einige von euch kennen es vielleicht, einige nicht. Ich habe in der Vergangenheit öfter Beiträge mit dem Hashtag Sattel-ABC bei Instagram veröffentlicht und das kam immer sehr gut an. Und ich wurde in den letzten Monaten angesprochen, warum es das eigentlich nicht mehr gibt. Und ich wurde auch öfter darauf aufmerksam gemacht, dass das Sattel-ABC tatsächlich dazu geführt hat, dass einige Kontakte zustande gekommen sind. Und das sollte ich vielleicht nicht einfach so im Sande verlaufen lassen. Daher gibt es das Sattel-ABC wieder. Der erste Beitrag vom Sattel-ABC fängt natürlich mit A an. Der letzte hört mit Z auf. Nein, es geht dann wieder von vorne los. Aber ja, genau darum geht es. Wissen zum Thema Sattel so zu vermitteln, dass wir uns am Alphabet orientieren. Und natürlich gibt es zigtausend Themen. Aber so habe auch tatsächlich ich ein Gerüst, an dem ich mich langhangeln kann. Wir fangen mit A an, machen mit B weiter und so weiter und so fort. Jetzt habe ich gedacht, wäre ja schade, das ganze Ding nur auf Insta laufen zu lassen, weil nicht jeder sieht immer jeden Beitrag und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, Katrin, ey, mach doch mal. Hast doch deinen Podcast, hast doch dein Mikro, nimm doch das Sattel-ABC mit und integriere es in dein Podcast. So, here we are. Ich hatte ja mit A angefangen und möchte tatsächlich zu dem Beginn des Neubeginns sozusagen vom Sattel-ABC einfach auch hier mal ein paar Worte verlieren. Der letzte Beitrag war A wie Anatomie. Warum ist das so wichtig für den Sattel, für die Sattelanpassung? Ja, also ich denke, bei den meisten liegt es tatsächlich auf der Hand, aber ich möchte natürlich auch die mitnehmen, die vielleicht einfach denken, ja, wieso, Sattel passt oder passt nicht? Naja, warum passt denn ein Sattel oder warum passt denn ein Sattel nicht? Und vor allen Dingen eben nicht nur dem Pferd, sondern eben auch dem Reiter. Das ist ja immer, immer wiederkehrendes Thema. Und deswegen möchte ich heute genau darüber sprechen. Als erstes muss man vielleicht sagen, klar, im Zweifel immer für das Pferd. Im Zweifel entscheidet das Pferd. Sollten wir es nicht hinbekommen, vor Ort einen optimalen Kompromiss oder eine optimale Verbindung mit dem Sattel herzustellen, dass der Sattel wirklich dem Reiter und dem Pferd hundertprozentig passt, sage ich jetzt mal so, dann hat das Pferd definitiv Vorrang. Und trotzdem bringt es halt gar nichts, wenn ich einen Reiter auf irgendeinen Sattel setze, der dem Pferd zwar top passt, aber der Reiter kriegt höllische Schmerzen, weil dann wird dieser Reiter dieses Pferd nicht mehr reiten wollen. Deswegen müssen wir dann schon auf eine Auswahl an Sätteln zurückgreifen oder eben ein Baukastensystem zurückgreifen, wo man dann sagt, naja gut, dann nehmen wir halt nicht dieses und jenes und welches, sondern das und jenes und das. Ihr versteht, denke ich, was ich damit meine. Also manchmal, sage ich ja immer so gerne, ist Sattelanpassung auch der bestmögliche Kompromiss. Aber das, was ich möchte, ist natürlich ein Sattel, der Pferd und Reiter so perfekt passt, dass beide schmerzfrei Freude am Reiten haben können und beide sich möglichst optimal entwickeln können. Ja, auch der Reiter entwickelt sich ja im Sattel immer noch weiter. Man denkt immer nur, ja, das Pferd entwickelt sich ja muskulär und so weiter und so fort. Ja, aber die Fähigkeiten des Reiters, das ist ja jedenfalls als Reiter unser Bestreben, wird ja auch hoffentlich immer besser. Und deswegen, genau, ist genau das das Thema. Beide sollen sich möglichst gut entfalten können. So, das war jetzt ein langer Monolog vorweg. Jetzt nochmal zurück zur Anatomie. Warum ist die Anatomie so wichtig? Die Anatomie des Pferdes gibt immer vor, wo und wie der Sattel liegen darf und wie er beschaffen sein muss. Habe ich zum Beispiel einen geraden Rücken, gehört, ist das auch Teil der Anatomie, es gehört dazu. Oder habe ich einen hohen Widerriss, ist das natürlich auch Teil der Anatomie und muss halt sehen, dass der Sattel entsprechend viel Platz auch über einem hohen Widerriss lässt und nicht nur über dem Widerriss, sondern auch seitlich. So, weiter geht's. Also, wenn ich die Sattelauflagefläche anzeichne, dann zeichne ich ja mehrere Linien an. Ich erwähne sie noch einmal. Viele von euch haben das bestimmt auch schon mal gesehen oder gehört oder hatten mich vielleicht schon live bei sich am Pferd. Die erste Linie zeichne ich mir immer hinter der Schulter an, weil das ist der Startpunkt der Sattelauflagefläche. Das heißt, erster Punkt, anatomisch wichtig, das Schulterblatt. Wir sagen immer Schulter. Schulter ist eigentlich ein Schultergelenk. Das ist natürlich gar nicht so primär wichtig für die Sattelauflagefläche, sondern das Schulterblatt mit inklusive Schulterblattknorpel. Da darf der Sattel, ich sage extra im Stand, nicht drauf liegen. In der Bewegung soll der dann natürlich auch nicht drauf liegen, aber da kommen wir später nochmal zu, warum ich das so im Stand beurteile jetzt erstmal oder beziehungsweise euch so erzähle. Im Stand zeichne ich, wie gesagt, die Linie hinter dem Schulterblatt an und dann schaue ich und erkläre meinem Kunden, dort darf der Sattel anfangen aufzuliegen. Als zweite Linie nehme ich immer die letzte Rippe. Und die letzte Rippe ist eben für mich so wichtig, weil die letzte Rippe am letzten Brustwirbel ankommt. Spannend, ne? Also ihr könnt mal ja bei eurem Pferd einfach fühlen, wo ist die letzte Rippe von meinem Pferd. Am einfachsten finde ich es tatsächlich immer, wenn man den Wirbel hinten nimmt an der Flanke und man fühlt Richtung Bauch und dann kommt man an einen Widerstand und das ist die Rippe. Also man merkt dann halt, da ist ein Knochen. Und diesem Knochen der letzten Rippe folgt ihr im Bogen nach oben. Also nicht einfach so, dass man sagt, ah, okay, da fühle ich sie ja nicht mehr, weil da liegt der lange Rückenmuskel drüber. Ihr merkt schon, A wie Anatomie ist super wichtig. Ihr fühlt wirklich bis zum Ende im Bogen, im Verlauf, bis nach oben an die Wirbelsäule dran. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie sehr diese Wirbelsäule einen Bogen, diese Rippe einen Bogen macht zur Wirbelsäule hin, so wollte ich sagen, dann schaut mal einfach schnell bei Google Rippenverlauf oder letzte Rippe Pferd oder auch Brustwirbelsäule Pferd. Dann werdet ihr finden, dass es Bilder gibt mit Dornfortsätzen, Wirbelkörpern und eben auch Rippen, die am Brustbein verbunden sind. Da komme ich gleich nochmal zu, warum das so wichtig ist. Und dann seht ihr, wie wirklich diese Rippe einen krassen Bogen zieht bis nach oben an die Wirbelsäule ran. Warum ist das so wichtig? Wenn ihr diesem Bogen nicht folgt, dann landet ihr in der Lendenwirbelsäule. Und die Lendenwirbelsäule ist bei weitem nicht so stabil wie die Brustwirbelsäule. Warum? Ja, da habe ich eben ja schon gespoilert, wegen dem Brustbein. Beziehungsweise die Brustwirbelsäule ist mit ihren Rippen verbunden mit dem Brustbein. Das bildet den Brustkorb. Dieser Brustkorb ist super stabil. Also dadurch ist die Brustwirbelsäule einfach stabilisiert auch. Und die Lendenwirbelsäule, die hat keine Rippen, die mit dem Brustbein verbunden sind. Die Lendenwirbelsäule hat nur Querfortsätze. Diese Querfortsätze haben keinen knöchernen Angriffspunkt an irgendwie Brustbein, Becken oder sonst was. Die Querfortsätze kommen oben aus dem Wirbelkörper raus von der Lendenwirbelsäule und stehen dann seitlich ab und haben keine weitere knöcherne Verbindung. Sie haben quasi nur an einer Seite oben an der Lende die Anbringung und auf der anderen Seite ist nichts. So, und deswegen darf der Sattel nicht hinter die letzte Rippe gehen, weil die Lendenwirbelsäule so super empfindlich ist. Weiter geht's mit A wie Anatomie. Jetzt habe ich ja die erste und die letzte Linie angezeichnet. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann hört ihr euch das einfach nochmal an, wenn ihr einen Kreidestift oder ein Stück Kreide oder sowas dabei habt. Und dann nehmt ihr euch den ganzen Spaß und malt, während ich euch das erzähle und drückt zwischendurch auf Pause und versucht vielleicht diese ganzen Knochenpunkte und so Muskulatur auch zu fühlen und zu finden. Wäre doch cool. Dann könnt ihr vielleicht auch irgendwann die Sattelauflagefläche anzeichnen. Als nächstes zeichne ich dann immer dieses Dreieck für den Trapezmuskel an. Trapezmuskel habe ich euch auch schon mal öfter erzählt oder auch mit Liviana im Podcast erwähnt. Der Trapezmuskel hat einen kranialen und einen thorakalen Anteil. So, also einen zervikalen und einen thorakalen oder einen kranialen und einen kaudalen. Entschuldigt bitte für die, die professionell hier osteopathisch, therapeutisch oder wie auch immer tätig sind. Jetzt habe ich es, denke ich, vernünftig ausgedrückt. Für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, einen kranialen oder einen zervikalen Anteil bedeutet, das ist der Trapezmuskelbereich zum Hals hin, zum Hals gehörend. Und kaudal bzw. thorakal bedeutet zum Brustkorb hin, der hintere Anteil. Beide Anteile setzen am Schulterblatt an und beide Anteile können wir nicht voneinander getrennt betrachten. Habe ich einen Axthieb im Trapezmuskelbereich vom Hals, dann habe ich oft auch einen Brustkorb, der hinterm Widerrist ein bisschen abgesunken ist oder auch atrophiert wirkt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was dieser Axthieb und dieser abgesenkte Brustkorb so alles bedeutet, dann empfehle ich euch nochmal die Folge, die ich mit Liviane aufgenommen habe in dem Podcast Sitzt, wackelt und hat Luft. Da geht es nämlich tatsächlich in einer Folge um das Thema Trageerschöpfung und dann findet ihr das genau wieder. Ich finde, man kann diese Muskulatur nicht getrennt voneinander betrachten. So, und dieses Dreieck, um zurück zur Sattelauflagefläche zu kommen, dieses Dreieck vom Trapezmuskelbereich, das findet ihr hinterm Schulterblatt. Also ihr legt quasi eure Hand hinter Schulterblatt an und der kleine Finger ist oben am Widerrist. Wirklich an der obersten Kante vom Widerrist habt ihr den kleinen Finger und dann legt ihr quer eure Hand hin und fühlt, also habt eure Hand quasi seitlich vom Widerrist aufliegen und dann wollen wir eine Linie haben, die so ein bisschen diagonal verläuft, nämlich von der ersten Linie vom Schulterblatt hin. Die Dornfortsätze lang, quer verlaufend, wie eure Hand da jetzt oben liegt. Ich hoffe, ihr habt meine Bilder schon mal auf Insta gesehen, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und dann habt ihr dort eine Linie, die eben ein Dreieck zeichnet, seitlich vom Widerrist. Dort darf kein Sattel liegen. Dort darf kein Kopfeisen enden in diesem Bereich. So, und jetzt merkt ihr schon, ja, die Anatomie des Pferdes gibt uns ganz genau vor, wie der Sattel beschaffen sein muss. Also nicht nur, wie er angepasst sein muss, sondern direkt, wie lang muss denn überhaupt der Sattelbaum vorne von den Ortsspitzen her sein? Da ist es jetzt mal ganz Wumpe, ob dieser Sattelbaum überhaupt ein Kopfeisen hat oder nicht. Und trotzdem haben die Sättel einen Sattelbaum. Und da muss ich mal genau drauf achten, wo enden denn diese Ortsspitzen? Und dann ist es halt super wichtig, dass die auch in die Auflagefläche hineinragen. Und die Auflagefläche ist auf dem langen Rückenmuskel. Wenn die Ortsspitzen dort gar nicht hineinragen, dann haben wir ein massives Problem, weil da haben wir eigentlich gar keine Druckverteilung, haben wir eine punktuelle Druckbelastung, ein wirklich tragisches Geschehen für das Pferd, weil dann drückt der Sattelbaum direkt in diesen Trapezmuskelbereich rein. Warum ist das so schlimm? Weil dort viele empfindliche Nerven langlaufen, weil dort auch ja das Pferd einfach super empfindlich ist, durch diese Nervenenden und durch die Muskulatur und so weiter und so fort. Der lange Rückenmuskel ist halt sehr viel dicker als der Trapezmuskel. Der Trapezmuskel ist relativ dünn. Und das ist einfach ein Thema, warum der Sattel dort oben nicht drücken darf und warum die Ortsspitzen deutlich länger sein sollten als nur in den Trapezmuskelbereich reinragend. So, das ist jetzt die dritte Linie. Die vierte Linie geht quasi von diesem Trapezmuskeldreieck aus bis nach hinten zur Begrenzung, wie lang der Sattel sein darf, bis zur letzten Rippe. Und wie fühlt ihr jetzt, wie weit diese Linie von der Wirbelsäule weg sein soll? Ich finde, es ist einfacher, von unten nach oben zu fühlen. Also ihr könnt euch einfach beide Hände nehmen und ihr fühlt mal über den langen Rückenmuskel nach oben und dann kommt ihr irgendwann an einen Widerstand. Und ich meine nicht den knöchernen Widerstand, sondern ich meine wirklich eher einen Bandwiderstand, nämlich das supraspinale Band, das lange Rückenband, wenn man so will, ist die Verlängerung vom langen Nackenband und die ist ein Nackenband bzw. Rückenband ist ja auch verbunden mit der Nackenplatte. Und da merkt ihr schon, gute Nachricht, alles hängt zusammen, schlechte Nachricht, alles hängt zusammen. Habt ihr also Druck auf dem supraspinalen Band, auf dem Rückenband, dann habt ihr auch eine Reaktion im Pferd, die nicht nur im Rückenbereich stattfindet, sondern eben auch im Halsbereich stattfindet, im Nackenbereich stattfindet. Habt ihr also einen Kissenkanal, der zu schmal ist oder auch nur in Wendung und Biegung auf die Wirbelsäule des Pferdes drückt, dann eben wirklich auf die Dornfortsätze oder dieses Band drückt, dann reagiert das Pferd mit Kopf hoch und Rücken wegdrücken. Und eben auch Kopf hoch, weil nicht nur der Rücken, sondern auch das Nackenband und die Nackenplatte quasi mit beteiligt sind, weil sie verbunden sind mit dem supraspinalen Band. So, was macht ihr, wenn ihr diese Linie dort oben anzeichnet? Wenn ihr wirklich jetzt diese waagerechte Linie parallel zur Wirbelsäule aufzeichnet? Ihr bestimmt quasi, wie viel Platz euer Pferd zwischen den Kissen vom Sattel braucht. Also wie breit darf der Kissenkanal sein? In der Regel haben Pferde und auch Ponys einen Kissenkanalbedarf von 4 bis 5 Fingern Breite. So, und jetzt kommt mir nicht mit meine Finger, deine Finger. Wir Frauen haben in etwa ähnliche Hände, sage ich jetzt mal so. Und wenn ihr euch daran stört, dass ich in Fingermaß rede, dann nehmt halt einfach 10 cm. Genauso könnt ihr vorgehen für das Dreieck vom Trapezmuskel. Ihr nehmt an der Stelle, wo ihr hinter der Schulter die Linie habt, nehmt ihr ein Maßband und legt es ganz oben an die Stelle vom Widerriss, was auf der Höhe verläuft, und messt halt vom Widerriss oben runter 10 cm. Und von dort zieht ihr eine diagonale Linie, damit ihr ein Dreieck entsprechend oben am Widerriss habt. Und genauso könntet ihr auch verfahren, wenn ihr diesen Widerstand nicht fühlt, dieses Band an der Wirbelsäule nicht fühlt, dann könnt ihr einfach 10 cm nehmen und diese aufzeichnen auf den Pferderücken. Es kann aber auch tatsächlich sein, also dann beidseitig, ne, dass ihr quasi, welche Zahl müsste dann in der Mitte sein? Die 5. Dass ihr von jeder Seite 5 cm sozusagen habt, damit ihr 4 bis 5 Finger Platz habt für die Wirbelsäule. Es kann aber tatsächlich auch mal sein, wenn ihr wirklich ein vollblütriges Pferd habt, ein sehr schmales Pferd habt, ein eher dachförmiges Pferd von der Rückenform habt, dass das eben auch mal nicht 10 cm sind, sondern eher 8 oder vielleicht sogar weniger, wenn ihr vielleicht ein relativ kleines Pony habt. Aber ich sage immer mal so grob über den Daumen sind das 4 bis 5 Finger. So, welches ist die nächste Linie? Die nächste Linie ist die, die den Sattel quasi seitlich begrenzt. Das bedeutet, wir müssen jetzt seitlich das Ende, die Kante vom langen Rückenmuskel finden. Ihr nehmt wieder beide Hände, fühlt jetzt von oben nach unten und dann merkt ihr eine Kante, dann fallt ihr wie in so ein kleines Loch und da ist der lange Rückenmuskel zu Ende. Zeichnet bitte nicht unter euren Fingerspitzen, sondern wirklich an der Stelle, wo die Fingerspitzen von der Muskelkante runtergleiten. Und dann zeichnet ihr quasi eine waagerechte Linie. Und dann habt ihr die parallel zu der Wirbelsäulenlinie, die wir eben hatten, zeichnet ihr eine waagerechte Linie und dann habt ihr schon mal in etwa eine Handbreit Auflagefläche für euren Sattel. Ich finde es immer schöner, wenn man im vorderen Bereich auch quasi handbreit aufzeichnet, weil sonst haben wir ja auf einmal im vorderen Bereich nur noch 2 bis 3 Zentimeter Auflagefläche, also wirklich unter dem Dreieck vom Trapezmuskel, dass man von dort die Hand auch einfach nochmal hinlegt und dann eben die Linie, die den langen Rückenmuskel beschreitet, weil da ja auch irgendwann diese Kante nicht mehr fühlbar ist, weil der lange, der querverlaufende Rückenmuskel dort noch drüber läuft über den langen Rückenmuskel, der Latissimus und der Trapezmuskel, der Triceps caput longum und so weiter und so fort. Ihr merkt schon wieder, wie Anatomie, da läuft viel Muskulatur lang. Und im vorderen Bereich merkt ihr diese Kante eben schlechter als im hinteren Bereich. Deswegen macht vorne auch einfach, sorgt dafür, dass die Auflagefläche immer handbreit ist und macht eine handbreite Auflagefläche auch im vorderen Bereich. Jetzt habt ihr die Auflagefläche an euer Pferd angezeichnet, wenn ihr das jetzt imaginär oder eben auch vielleicht sogar in echt mitgemacht habt. Dann kommt noch eine wichtige Linie, finde ich, dazu oder auch 2, 3, wenn man möchte. Ich finde dann immer noch sehr, sehr wichtig, dass man sich die breiteste Stelle der Schulter raussucht. Und das ist nicht die Schulterblattgräte, die Spina Scapulae, sondern das ist die breiteste Stelle der Schulter. Das kann Muskulatur sein, das kann der Knochen sein. Guckt einfach, je nachdem, wie das bei eurem Pferd beschaffen ist, wo wirklich die breiteste Stelle der Schulter ist. Es ist immer circa mittig vom Schulterblatt. Aber ihr müsst nicht der Schulterblattgräte folgen, sondern zieht die Linie einfach gerade runter. Und dann ist diese Linie wichtig für den Sattelanpasser und für euch im Zweifel auch, um zu checken, ist diese Linie parallel mit dem Baumwinkel meines Sattels. Und da merkt ihr schon, uiuiui, schon wieder wie Anatomie, wieso denn jetzt hier breiteste Stelle der Schulter, Sattelbaum, wie, wo, was, Linie. Also wenn ihr den Sattel auf die Aufzeichnung, auf die Zeichnung eurer Sattelauflagefläche jetzt aufgelegt habt, dann seht ihr als allererstes, ist der Sattel zu lang oder nicht. Dann seht ihr auch, ist der Kissenkanal breit genug. Und was ihr eben jetzt auch sehen könnt, passt der Baumwinkel zum Schulterblattwinkel. Das sollte nämlich immer parallel sein. Und da müsst ihr vielleicht auch einmal wirklich schauen, habt ihr den Sattel überhaupt hinter der Schulter liegen? Viele, 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 viele meiner Kunden, die ich neu kennenlerne, satteln auf der Schulter. Das ist auch schon mal etwas. Und dann heißt es immer, ja, aber jetzt, so kann ich ja nicht angurten, so passt das ja nicht mit den Gurtstrippen. Ja. Aber da sind wir noch nicht, ob die Gurtstrippen zu deinem Pferd passen, sondern erstmal sind wir dabei, ob der Sattel überhaupt von der Länge her passt. Und das ist wirklich super wichtig. Sattelt den Sattel hinter der Schulter und legt ihn nicht aufs Schulterblatt drauf, weil dann passt er nicht. Genauso passt er natürlich nicht, wenn er dann hinter der Schulter liegt und hinten über die letzte Rippe hinausragt, also über den Strich, den ihr dort gezeichnet habt. Ach, zu dem Strich möchte ich noch was sagen. Zeichnet den nicht quer. Zeichnet den nicht so, wie die Rippe läuft, weil dann ist schon wieder zu lang. Er darf wirklich senkrecht runtergezeichnet werden, also an dem Punkt, wo ihr ankommt, ne? Wenn ihr der Rippe im Bogen hochfolgt, kommt ihr ja an einen Punkt an und von dort aus zeichnet ihr diese Linie gerade, also senkrecht runter, weil das ist die Länge, die der Sattel haben darf. Er darf nicht 5 cm länger sein, weil ihr die Linie auf einmal quer angezeichnet habt mit der Rippe. Wichtig ist, wo die Rippe ankommt, nicht wie die Rippe verläuft. Sonst könnte der Sattel nachher auch 10, 20 cm länger sein, wenn die einen starken Bogen hat und man einfach nur an der Stelle guckt, wo man die Rippe im hintersten Bereich fühlt, sage ich jetzt mal so, auf Flankenbauchhöhe. Aber dann ist der Sattel halt viel zu lang. Das funktioniert nicht. Das machen tatsächlich einige Sattler, Sattelanpasser. Aber das ist höchst unprofessionell und nicht gut fürs Pferd. Deswegen achtet wirklich auf den Punkt, wo die Rippe die Brustwirbelsäule trifft. Genau. So, und wenn ihr jetzt den Sattel drauf liegen habt und der Sattel liegt hinter der Schulter und er ragt über diese senkrechte Linie des letzten Brustwirbels, der Rippe da hinten hinaus, dann ist er zu lang. Ganz oft leider der Fall. Ob die Gurtstrippen dann in der Gurtlage liegen oder nicht, ist an diesem Punkt gerade egal. Das ist dann natürlich weitergehend auch etwas, was ihr jetzt als Autonormalverbraucher am Pferd nicht unbedingt ändern könnt. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Sättel gebaut sind. Ihr könnt vermutlich keine Gurtstrippen umnähen. Wenn ihr einen Sattel habt, wo die Gurtstrippen änderbar sind, dass ihr die einfach nach vorne umschlaufen könnt. Oder es gibt auch Klettsysteme oder, ne? Da gibt es ja diverse Systeme mittlerweile. Und ihr habt vielleicht einen Sattel, der so flexibel ist, dass ihr die Gurtstrippe nach vorne legen könnt und ihr merkt jetzt schon, huch, dann ist die Gurtung zu weit hinten, ja, dann macht das. Aber in der Regel, sage ich jetzt mal so, ist das nicht unbedingt der Fall. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir stehen geblieben beim Schulterblatt. Wie breit ist das Schulterblatt und wie ist der Winkel vor meinem Sattelbaum? Hebt halt mal im Zweifel wirklich das Sattelblatt an, das Schweißblatt an, guckt mal, wo ist denn der Ortschuh? Weil in dem Ortschuh geht die Ortsspitze rein, das Kopfeisen von eurem Sattel, von eurem Sattelbaum. Und dann könnt ihr halt wirklich mal schauen, wie ist denn der Winkel von meinem Baum? In der Regel könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren, wo die vordere Rolle, der Vorstoß des Sattels langläuft, beziehungsweise in dem Bereich, wo Kissen und Sattelblatt aufeinander kommen. Und dann seht ihr, ne, das Kissen. Da kommt ja der Sattelbaum rein und da ist meistens so eine Kante, da könnt ihr euch dran orientieren. Diese Linie muss parallel sein zu der Linie vom Schulterblatt. Ist das nicht der Fall, passt der Sattel nicht. Auch wenn der Sattel vom Winkel her flacher ist als das Schulterblatt, ist das ein großes Problem fürs Pferd, weil umgangssprachlich würden wir dann sagen, ja, der Baum ist zu weit und dann denken immer viele, naja, zu weit ist besser als zu eng. Ja, bedingt, weil er ist vielleicht auch immer noch zu weit, wenn ihr da zigtausend Pads drunter packt, ist er immer noch zu weit und kommt immer noch zu weit runter und macht im oberen Bereich dann richtig Druck am Schulterblatt. Das ist richtig, richtig fies fürs Pferd. Genauso fies wie ein zu enger Baum. Und tatsächlich sehe ich öfter Sattelbäume, die eher zu weit sind vom Schulterwinkel, als dass sie zu eng sind. Ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel Sattel und Anatomie übereinander gebracht, oder? Ich hoffe, ihr konntet jetzt schon mal so ein bisschen Einblick gewinnen, warum es wichtig ist, die Anatomie des Pferdes zu kennen um zu wissen, ob mein Sattel passt oder nicht und um auch zu erkennen, ob der Sattelanpasser oder Sattler, den ich am Pferd habe, kompetent ist oder nicht. Jetzt gibt es natürlich noch sehr viel mehr Punkte, ne? Es gibt die Rückenform, die Rippenform, die Gurtlage und so weiter und so fort und auch die Baumweite. Aber ich glaube, es führt ein wenig zu weit, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über Anatomie und Sättel und so weiter reden. Aber das würde wahrscheinlich etwas zu weit führen. Zum Beispiel das Ende vom Widerrist des Pferdes. Das ist auch noch eine Linie, die man anzeichnen könnte auf höherem Niveau, um wirklich zu sehen, wo ist denn der Balancepunkt von meinem Pferd? Weil wir bringen ja immer zwei Wirbelsäulen übereinander. Eine läuft horizontal und eine läuft vertikal. Und ich möchte die Wirbelsäule des Reiters, die Balanceachse vom Reiter möglichst nah an die Balanceachse vom Pferd bringen. Das bedeutet, ich möchte euch mit dem Becken möglichst nah an den Balancepunkt vom Pferd bringen. Und der Balancepunkt vom Pferd ist immer in etwa, ne, am Ende des Widerristes. Und warum ist das so wichtig? Weil an dem Punkt weniger Aufwärtsbewegung ist als dahinter. Und wenn viele, viele, viele Reiter immer so sehr hinter der Balance sitzen, ist das eben auch nicht nur schlecht für den Reiter, sondern auch schlecht fürs Pferd. Aber wir wollten ja heute uns nur mit dem Thema Anatomie befassen, weil Sattel-ABC, A wie Anatomie. So, und was haben wir jetzt noch für Themen? Jetzt haben wir ja das Pferd schon relativ großzügig abgekaspert. Jetzt geht es ja tatsächlich auch noch um den Reiter. Der Reiter oder die Reiterin ist schon ein großes Thema. Das muss ich sehen und wissen, worüber wir hier reden. Reden wir über eine Reiterin oder reden wir über einen Reiter? Ist schon einfach wichtig. Wie ist das Becken in Position? Was gibt es für Unterschiede zwischen Mann, Frau im Becken und dann auch im Sattel? Ist einfach ein super wichtiger Punkt, auch bei der Sattelanpassung. Aber um mal einfach zu generalisieren und nicht so sehr über Mann und Frau im Sattel zu reden, möchte ich, dass einfach berücksichtigt wird, dass Frauen natürlich anders im Sattel sitzen, ja, aber jeder hat eine andere Balance, jeder hat ein anderes individuell stehendes Becken. Und ich muss einfach die Balance meines Reiters oder meiner Reiterin im Sattel berücksichtigen. Ich kann nicht einfach sagen im Stand, oh ja, Sitzbalance, das haut so hin, das ist mittig. Das funktioniert so nicht. Ich kann die Sitzbalance des Sattels nicht ohne meinen Reiter oder meine Reiterin beurteilen. Warum nicht? Ja, weil ich bin zum Beispiel Teamstuhlsitz. Wenn mir hinten die Unterstützung fehlt im Sattel, dann kippe ich nach hinten weg mit dem Becken, rutsche mit dem Bein nach vorne und habe nachher einen totalen tollen Schiebesitz. Voll der Bockmist. Nicht nur für mein Pferd, sondern auch für mich selbst, weil meine Wirbelkörper dann nicht mehr plan übereinander liegen und meine Bandscheiben ordentlich Druck bekommen. Und dann gibt es diese berühmten Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die vielleicht auch der ein oder andere von euch kennt. So, was muss ich Ihnen jetzt machen? Na, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der sich das anguckt, wenn ich reite, damit er weiß, ob der Sattel wirklich in der Balance liegt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wenn ich meinen Sattel selbst anpasse, weil das tue ich ja in der Regel häufig, immer mal wieder. Häufig ist jetzt auch Quatsch, ich passe jetzt nicht ständig meinen Sattel an, aber ich passe halt durchaus mir selbst ja Sättel an, weil ich auch immer mal wieder andere Modelle probiere, von mir und von anderen. Und dann ist es halt super wichtig, dass ich eigentlich jemanden habe, der von außen drauf guckt und erkennen kann, ob ich im Balance sitze oder nicht. Und das ist halt ein echt schwieriger Punkt, wenn man sich selbst einen Sattel anpasst und keiner drauf guckt und man selbst auch nicht drauf gucken kann. Das siehst du halt von oben nicht, wenn du selbst reitest. Und wir haben halt leider auch keinen Spiegel. Und auch ein Spiegel ist ja immer nur ein sehr kurzer Moment, in dem man sich bestimmt dann irgendwie anders anspannt, wenn man da gerade so gucken möchte, als wenn man, ja, eben jemanden hat, der da von außen drauf schaut. Und deswegen habe ich öfter die Probleme, dass ich, wenn ich mir selbst den Sattel anpasse, dass ich das zwei, dreimal machen muss, weil ich in der Bewegung halt merke, dass ich noch nicht im Balance bin. Und nicht im Balance zu sitzen ist wirklich Mist und ist eben ja auch eine anatomische Gegebenheit des Reiters. Deswegen ist es so wichtig, dass Sättel nicht nur im Stand, sondern auch in der Bewegung kontrolliert und angepasst werden. Also in der Bewegung passen wir nicht an, aber es gehört eben zur Anpassung dazu, weil ich kann nicht beurteilen und sagen, guck mal im Stand, was eine tolle Sitzbalance. Ich habe mich da auch selbst schon oft vertan, natürlich mittlerweile deutlich weniger als früher, dass ich dann so dachte, guck mal, im Stand alles super cool und dann setzt derjenige sich rein und dann denkst du, naja, okay, noch reitet er nur Schritt. Oh, jetzt trabt er los, das ist eine ganz andere Balance. Ja, aber reicht noch nicht. So, also das sind halt so Sachen, die muss man mit berücksichtigen. Ganz davon abgesehen, dass Frauen ein breiteres Becken haben, die Sitzbeinhöcker weiter auseinander sind und deswegen die Sitzfläche einfach auch breiter sein muss. Die ein oder andere von euch kennt das vielleicht, dass man vielleicht schon mal mit einem, upsala, jetzt haue ich hier fast mein Mikro vom Tisch, dass man mit einem Sitzbeinhöcker das Gefühl hat, auf eine Kante vom Sattel zu kommen oder auf einer Naht sitzt. Dann ist die Sitzfläche zu schmal. Und im Gegenzug kennt ihr es aber vielleicht auch, dass vorne die Taillierung zu breit ist und ihr das Gefühl habt, dass ihr so vom Oberschenkel her auseinandergedrückt werdet und irgendwie denkt ihr so, so breit ist doch mein Pferd gar nicht. Aber wenn ich da jetzt noch einen Sattel drauf packe, dann habe ich das Gefühl, ich werde so komplett auseinandergedrückt und ich komme mit dem Bein gar nicht mehr richtig ran oder ich kriege das Knie auch nicht mehr ans Pferd ran, für den Fall der Fälle, wo man das Knie mal ein bisschen doller ranmachen muss. Damit man eben nicht fällt und auch mal so ein Hüpfer halten kann. Ja, das sind eben Gegebenheiten, die schon im Sattelbaum und im Sitz für den Reiter passen müssen. Taillierung, Sitzbreite, Nahtabstand, auch die Steigbügelaufhängung ist ein großer Punkt. Wenn die Steigbügelaufhängung zu weit vorne ist vom Sattel, dann werdet ihr vom Bein her immer wieder nach vorne gezogen. Das ist richtig, richtig unangenehm, weil das hat dann nicht mehr nur so viel mit der Matrazierung oder dem Sitz zu tun, ob der tief oder flach oder mehr Unterstützung oder weniger Unterstützung hat. Das könnt ihr alles haben. Ist dann die Steigbügelaufhängung zu weit vorne, wird euer Bein trotzdem nach vorne gezogen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. So, und deswegen ist die Anatomie von Pferd und Reiter so super, super wichtig für die Sattelanpassung, für die Auswahl eines passenden Sattels. Und gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Gebt euch wirklich nur damit zufrieden, wo ihr vernünftig drin sitzen könnt. Und ja, ich weiß, manchmal ist es nicht so leicht, weil das Pferd vielleicht sehr viel kleiner bzw. kürzer ist von der Auflagefläche, als man so denkt. Das könnt ihr jetzt übrigens ja auch messen, wenn ihr das angezeichnet habt. Dann könnt ihr einfach mal messen, wie lang ist denn die Auflagefläche eures Pferdes. Dann messt ihr die erste Linie hinterm Schulterblatt bis zur letzten Linie der letzten Rippe. Und dann habt ihr eine Zentimeteranzahl, das könnt ihr mit jedem x-beliebigen Maßband machen. Achtet nur darauf, dass das Maßband eben auch wirklich mittig der Sattelauflagefläche aufliegt und nicht schwebt. Alles schon gesehen. Wenn das Pferd halt ein bisschen in Extension steht, also der Rücken ein bisschen runter geht, vielleicht die Bauchmuskulatur ein bisschen gerade nicht angespannt ist, sondern der Rücken angespannt ist und dann zieht ihr das Maßband stramm, dann hängt es halt oben in der Luft. Das bringt halt nichts. So kurz ist euer Pferd dann im Zweifel gar nicht. Dann holt entweder den Rücken einmal wieder ein bisschen hoch oder legt einfach das Maßband dem Rückenverlauf folgend an, sodass es locker auf dem Rücken aufliegt. Und dann habt ihr eine Zentimeterzahl und wisst schon mal, wie lang ist denn eigentlich die Auflagefläche meines Pferdes. Genau, und manchmal ist es halt schwierig. Dann sind die Pferde super kurz und ihr selbst braucht aber irgendwie 17,5 oder 18 Sitzfläche. Ja, dann heißt es nicht, nur Sitzfläche gibt vor, was ich für einen Sattel oder eine Sitzfläche brauche. Es gibt Sattelbäume, die sind kurz, es gibt Sattelbäume, die sind lang, es gibt Hersteller, die fallen groß aus und es gibt welche, die fallen kleiner aus. Daran müsst ihr euch orientieren, daran muss sich euer Verkäufer eines Sattels orientieren oder der Sattelanpasser, der euch einen Sattel empfiehlt. Das ist halt wichtig und da ist Erfahrung einfach super wichtig. Und dann ist nicht XYZ, ich habe Hosengröße 40, mein Pferd hat aber auch nur Auflagefläche 40 cm. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist nicht einfach. Aber dann gibt es trotzdem einen Weg, den man bestreiten kann. Da bin ich ganz, ganz sicher. Öfter schon erlebt. Es gibt immer Mittel und Wege und man muss nur bereit sein, sie zu finden. So, ihr Lieben, länger möchte ich diese Folge nicht werden lassen. Ich sehe schon, die Sekunden und Minuten laufen hier so davon. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, diese Folge für euch aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört und bis ganz bald, eure Katrin. Halt, stopp! Bevor du jetzt sofort ausstellst, wollte ich einmal kurz noch sagen, schau mal auf meiner Homepage vorbei. Auf physicallyfit.de findest du mein komplettes Angebot über Sattelanpassung, Sattelberatung online sowie auch vor Ort. Du kannst Sattelseminare bei mir buchen und du kannst auch eine Ausbildung zur Sattelheldin oder aber auch zur Sattelheldin Pro bei mir machen. Du findest alles auf meiner Homepage, wie gesagt, physicallyfit.de. Das ist die Adresse für noch mehr Sattelinput.